Das ist Pflege für die Ohren. Der Podcast rund um die onkologische Pflege.
Hallo und herzlich willkommen zu Pflege für die Ohren, Ihrem Pflege-Onkologie-Podcast von Bristol Myers Squibb. Ich bin Janina Treis und begrüße Sie ganz herzlich nach unserer Winterpause zu einer besonderen Ausgabe. Wir sind nämlich heute vor Ort beim 36. Deutschen Krebskongress, dem DKK in Berlin, mit meinen beiden Interviewgästen am Stand von Bristol Myers Squibb. Die Kongressbesucher können jetzt hier um uns drumherum live zuschauen, wie der Podcast hier heute entsteht. Und in dieser Folge geben wir Ihnen direkte Einblicke zum DKK und wir sprechen über das Thema Lungenkarzinome. Dazu sitzt zum einen Frau Kerstin Paradies neben mir. Sie ist onkologische Pflegeexpertin und Vorstandsvorsitzende der KOK. Frau Paradies, wir kennen uns bereits. Sie waren mein Interviewgast in den Folgen 16 und 50 und Sie geben uns heute einen Überblick zur onkologischen Pflege beim diesjährigen Kongress. Herzlich willkommen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meinerseits. Ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf und bin gespannt, wie sich unser Gespräch jetzt so entwickeln wird.
Und dazu begrüße ich den Hämato-Onkologen Herrn Dr. Jan Stratmann. Er arbeitete bis vor kurzem noch am Universitätsklinikum in Frankfurt und ist seit dem 1. Februar Leiter des Lungenzentrums in Homburg. Und zudem haben Sie vor unserem Interview berichtet, dass Sie selbst zwischen Abitur und Medizinstudium ein Jahr in der Pflege tätig waren. Sie kennen also beide Bereiche sehr gut. Schön, dass Sie da sind.
Das stimmt, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf. Dankeschön.
Jetzt hatte ich ja gerade schon erwähnt, dass der DKK zum 36. Mal stattfindet. Wie oft haben Sie den Kongress denn schon besucht, Frau Paradies?
Also in Vorbereitung dieses Podcasts habe ich nochmal nachgerechnet und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mein 8. Kongress. Mhm. Also ich bin schon etwas länger dabei und es ist alle 2 Jahre wieder sehr, sehr spannend, dabei sein zu dürfen. Gerade für uns aus der onkologischen Pflege.
Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Dr. Stratmann?
Ich habe auch nachgeguckt, ist Nummer 4 bei mir.
Okay. Also, Sie dürfen noch ein paar Mal kommen.
Ich darf noch ein paar Mal kommen.
Ich möchte auch noch ein paar Mal kommen.
Natürlich. Das heißt, Sie haben auch Erwartungen an den Kongress. Erstmal für diejenigen Zuhörer, die noch nicht auf dem DKK waren. Hier finden an 4 Tagen mehr als 300 Sitzungen statt mit verschiedenen Formaten wie Fortbildungen, Tumorkonferenzen und auch Falldebatten. Zudem halten 20 internationale Keynote-Speaker Vorträge. Welche Inhalte möchten Sie denn auf gar keinen Fall verpassen, Frau Paradies?
Also ich bin ja selber die Vorstandssprecherin der Arbeitsgruppe KOK, steht für Konferenz Onkologischer Krankenpflege. Und wir selber durften 12 Sessions einreichen, wo es wirklich um onkologische Pflegethemen geht. Wir haben gerade vorhin eine gehabt, da ging es um Berufspolitik. Mhm. Hört sich vielleicht komisch an, dass wir das auf dem Deutschen Krebskongress machen, aber dort hat man wirklich 1200 Leute aus der onkologischen Pflege, die über viele, viele Sachen, was Berufspolitik angeht, gemeinsam sprechen. Was natürlich viel, viel wichtiger ist, ist das Nebenwirkungsmanagement, die Beratung, die Betreuung von onkologischen Patienten und Angehörigen. Ich finde es super, dass wir hier zu zweit auf der Bank sitzen. Mhm. Wir haben einen ärztlichen Kollegen, eine Kollegin aus der Pflege, weil das gehört einfach nur dazu. Wir würden alleine überhaupt nichts bewirken können, wenn wir nicht Hand in Hand mit den ärztlichen Kollegen, mit anderen Berufsgruppen zusammenarbeiten würden. Deswegen finde ich super, dass alle Kollegen, egal aus welcher Branche sie kommen, jede Session besuchen dürfen, mhm, was sie gerade so interessiert. Das macht den DKK so spannend.
Und können Sie noch mal darauf eingehen, warum Kongressteilnahmen und insbesondere auch der DKK für Sie so wichtig sind?
Für mich persönlich ist es Netzwerken. Also ich treffe hier ganz, ganz viele Leute, Bekannte, aber auch ich lerne unbekannte Menschen kennen, die wir in der onkologischen Pflege brauchen. Und ich hatte gestern mit einigen Kollegen noch gesprochen, die gesagt haben, sie wollen auf den Deutschen Krebskongress, weil es so vielfältig ist. Es gibt den Senologiekongress, der DGHO, was auch alles da eine Rolle spielt. Aber der DKK ist wirklich interprofessionell, er ist gut ausgestattet und es gibt so vielfältige Themen, die die onkologische Pflege in Deutschland interessiert.
Herr Dr. Stratmann, Lungenkarzinome sind ja eine der häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Welche Erwartungen haben Sie denn bei diesem Thema an den Kongress und wie profitieren Sie denn als Hämato-Onkologe von der Teilnahme am DKK?
Ich sehe das ja genauso wie Frau Paradies. Man fährt, glaube ich, nicht auf den DKK, um die allerneuesten Studienergebnisse für die Behandlung mitzunehmen, sondern es ist eher so ein Kongress, wo sich die einzelnen Fachgesellschaften innerhalb des eigenen Saftes, aber auch im interdisziplinären Austausch einfach wieder so ein bisschen zusammenfinden und über die Dinge sprechen, die eigentlich in dem vergangenen Jahr gewesen sind. Da werden die Daten nochmal aufbereitet, man spricht im Dialog drüber, das hat ja auch erhebliche Auswirkungen darauf, wie wir dann später unsere Patienten behandeln. Darüber hinaus, die Interdisziplinarität steht hier sehr im Vordergrund. Man kommt in Austausch auch mit anderen Fachgesellschaften und auch mit anderen Fachdisziplinen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig bei der Betreuung so komplexer Patienten wie den mit Bronchialkarzinom. Und ich glaube, das steht hier im Vordergrund.
Kommen wir mal vom DKK auch zur onkologischen Pflege selbst. Welche Rolle spielt diese denn Ihrer Erfahrung nach in der Behandlung von Lungenkrebs?
Also ich will eine Sache aufgreifen, die meine Mitrednerin hier schon genannt hat. Wenn wir Patienten, und das gilt ja nicht nur für Patienten mit Bronchialkarzinom, behandeln, dann haben alle Leute, die in so einer Mühle wie im Krankenhaus oder auch in der Praxis arbeiten, Anteil daran, wie die Patienten behandelt werden. Und das gilt von der Fachkraft für Oberflächen bis hin zum Chefarzt, die alle ihren Beitrag leisten. Und wenn einer da seinen Beitrag nicht leistet, dann wird die Versorgungssituation für die Patienten schlechter. Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder bewusst machen, auch als ärztlicher Mitarbeiter, dass da jedes Rädchen eine enorm wichtige Rolle spielt. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir die Strukturen so gestalten, dass wir uns allen möglichst einfach machen. Und dafür ist natürlich so ein Austausch wie auf dem Kongress besonders wichtig.
Mhm. Das diesjährige Motto des DKKs lautet ja Fortschritt gemeinsam gestalten. Und im Vorbericht hat der Kongresspräsident Herr Professor Dr. Reinhard Büttner gesagt, dass in der Onkologie ein Austausch über Fächergrenzen hinweg sehr wichtig sei. Das hatten Sie ja gerade auch schon angesprochen. Wie gestalten Sie denn die interprofessionelle Zusammenarbeit mit den Pflegekräften in Ihrer Klinik?
Ja, das ist schwierig geworden, weil die Pflege natürlich genauso wie die Ärzteschaft unter vielen Problemen leidet. Zunehmende Digitalisierung, die schlecht umgesetzt wird, Fachkräftemangel, der Arbeitsdruck steigt, weil Personal verloren geht und gleichzeitig dann die Arbeitslast für das verbleibende Personal übrig geht. Als ich angefangen habe in der Medizin als Zivildienstleistender vor, vor über 20 Jahren, da war es gang und gäbe, dass im Prinzip alle Beteiligten noch auf Visite gegangen sind und sowohl die Pflege als auch die Ärzte über die Patienten zusammen gesprochen haben. Und das finde ich ein großes Manko, dass das aufgrund der Arbeitsbelastung eigentlich nicht mehr möglich ist. Also heutzutage geht da eine Wirtschaftskraft mit und entscheidet, wie lange der Patient bleiben soll, damit es rentabel bleibt. Das ist ein ökonomischer Kampf, der da auf dem Rücken der Patienten ausgetragen wird, ist nicht in Ordnung. Und ich denke, da müssten die Pflegekräfte und die Ärzte auch wieder ein bisschen enger zusammenrücken, weil wir eigentlich ja alle das gleiche Ziel verfolgen, nämlich die gute Versorgung der Patienten.
Ich sehe gerade, Frau Paradies, Sie möchten auch etwas dazu sagen.
Ja, also es durchzuckte mich richtig, als Sie gesagt haben, vor vielen Jahren ist der ärztliche Kollege mit der Pflege zusammen zur Visite gegangen. Das kenne ich auch noch. Ich bin jetzt 43 Jahre in der Pflege tätig und ich kenne das aus meinen Berufsanfängen auch so, dass wir gemeinsam ans Bett des Patienten gegangen sind. Der ärztliche Kollege hat was gesagt, wir konnten zuhören und wir hatten den gleichen Wissensstand. Heute wissen wir manchmal gar nicht, was wird überhaupt drin erzählt. Wenn wir dann mit dem Patienten ins Gespräch kommen und sagen, was hat der Dr. Meyer Ihnen gesagt? Ja, wissen Sie, ich weiß auch nicht mehr so genau, weil das alles viel Information ist. Und deswegen fände ich es wirklich so dringend notwendig, dass wir wieder gemeinsame Visiten machen. Toll, dass wir Pflegevisiten machen, das gehört alles dazu, aber der gemeinsame Ansatz, wenn die Patienten neu sind, ist wichtig, dass wir den gleichen Wissensstand haben.
Ich bleibe auch direkt bei Ihnen, denn ich habe auch mal so ein bisschen ins Programm geschaut des Kongresses und da gibt es ja auch ganz viele Sessions, die sich speziell auch an die onkologische Pflege richten. Also da waren Themen dabei wie Lebensqualität, Immuntherapie, multiprofessionelle Zusammenarbeit, Fatigue, Psychoonkologie. Also das Programm ist sehr, sehr lange. Was können denn onkologische Pflegekräfte vom DKK dann konkret erwarten und mitnehmen? Also warum lohnt es sich überhaupt zu kommen?
Ja, also diese Erwartungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Jeder kommt ja mit einem anderen Ansatz her. Viele meiner Kollegen sagen, sie möchten andere Kollegen aus anderen Häusern treffen, sie möchten sich austauschen. Aber was so wichtig ist, das hat der ärztliche Kollege eben schon gesagt, wir sind ja nicht die Verschreiber, wir sind nicht die Diagnostiker, sondern wir sind eher, wenn die Therapie steht, die Kollegen, die den Patienten beraten, betreuen, versorgen, umsorgen. Was ich so wichtig finde, und das sagen viele meiner Kollegen, es hat sich ja in den letzten 2-3 Jahren, wenn wir mal aufs Bronchialkarzinom zurückgehen, so viel getan. Chemotherapien, Zytostatika-Applikationen, da können Sie uns nachts im Schlaf wecken, das können wir Ihnen aus dem FF sagen, was die Nebenwirkung angeht. Heute haben wir aber Kombinationstherapien, Immuntherapien. Was passiert da überhaupt? Nebenwirkungen kommen zeitverzögert. Und das ist das, was die Kollegen brauchen. Und da gibt es ja so viele unterschiedliche Ansätze, wie Kollegen in ihren Häusern damit umgehen. Ob es Fragebögen sind, ob es Flyer sind, die für Patienten entwickelt werden, um das Nebenwirkungsmanagement so gering wie möglich zu halten. Alles das sind hier Möglichkeiten des Austausches und mehr kann man gar nicht auf dem Kongress machen. Und natürlich ist es schön, Berlin, eine tolle Stadt. Viele Kollegen kommen aus ganz Deutschland, die sagen sich, ja, es lohnt sich ein Besuch in Berlin und man nimmt sich dann auch mal am Abend Zeit und geht in die Welt raus oder man hängt einen Tag länger dran und guckt sich Berlin an. Auch das gehört zu einem Kongress dazu, dass man wieder für sich guckt, was hat mir dieser Kongress gegeben, wie kann ich das für mich hier abspeichern, dass es toll wird. Und Montag sind sie alle wieder in ihren Häusern. Einige haben mir erzählt, die müssen Sonntag schon in Frühdienst, Nachtdienst, Spätdienst. Also das Leben geht weiter nach dem Kongress.
Ich will vielleicht da noch einhaken, hast du ja vollkommen recht. Wenn wir überlegen, wie viele Anknüpfpunkte auf einer Therapiereise ein Patient mit der Pflege hat und wie wenig im Verhältnis eigentlich mit dem ärztlichen Mitarbeiter, dann muss klar sein, dass die Pflege im Prinzip die erste Bastion ist, um sich mit dem Patienten auszutauschen, wie Dinge verträglich sind, wo Nebenwirkungen beginnen. Deswegen, glaube ich, ist es total wichtig, dass die Pflege da auf dieser Basis nicht nur gut ausgebildet wird oder ist, sondern auch mehr Ermächtigung hat, um diese Dinge im Vorfeld zu steuern. Und ich habe in Frankfurt, habe ich das mitbekommen, dass die Pflege da total wissbegierig ist. Ne? Die haben sich super gefreut, wenn man eine Fortbildung für die organisiert hat. Und das war bei uns auch gang und gäbe, dass da einmal im Monat eine große Pflegefortbildung gemacht wurde von den Ärzten. Und ich kann das gar nicht genug unterstreichen, wie wichtig das ist, damit die Patienten da sehr frühzeitig schon eingefangen werden mit Problemen, die die im täglichen Therapiealltag haben.
Also da sind Sie sich einig, Kongresse lohnen sich. Einmal Informationen mitzunehmen, aber auch das Netzwerk, was sehr wichtig ist.
Das Schöne ist ja, wir haben hier einen jungen, dynamischen Arzt sitzen, der gemeinsam mit der Pflege arbeitet. Und das finde ich eben das Tolle. Und das ist auch eine Entwicklung, die ich in den letzten 40 Jahren gemerkt habe. Wir kriegen immer mehr ärztliche Kollegen, die wirklich, ich will es nicht sagen, auf Augenhöhe mit der Pflege ins Gespräch geht. Und das ist, glaube ich, eine wichtige und richtige Entwicklung, dass wir nicht gegeneinander, sondern zusammenarbeiten.
Schönes Statement. Morgen am 23. Februar werden neue Themen der S3-Leitlinie Supportive Therapie vorgestellt. Und im Programm steht, dass es einen Vortrag zum Nebenwirkungsmanagement bei immunonkologischen Therapien gibt. Frau Paradies, wo leistet denn die Pflege bei der Leitlinie Unterstützung und wo ist die Leitlinie für die Pflege wieder wichtig?
Also ich kann sagen als KOG-Vorstandssprecherin, dass wir in allen Leitlinien mit einem Mandat vertreten sind. Es gibt keine Leitlinie, wo wir nicht dabei sind. Natürlich hat man in der einen Leitlinie mehr zu sagen, in der anderen weniger, aber gerade Supportivtherapie ist ein ganz, ganz spannendes Thema für uns in der Pflege. Natürlich gibt es ein Therapieprotokoll, es gibt Therapieschemata, das ist deutschlandweit gleich, da steht die Antiemese drin, alles wunderbar und super toll geregelt, aber wir arbeiten ja nicht mit Maschinen, sondern wir arbeiten mit Menschen. Und jeder Patient reagiert auf eine Therapie anders, so ist es auch mit den Antiemetika, mit der Supportivtherapie. Und das hat der Kollege eben schon gesagt, wir sind am engsten, am längsten am Patienten. Und wir kriegen ganz genau mit, die Tür geht auf, Patient kommt rein, Mensch, da hat sich irgendwas verändert. Und da erwarte ich von meinen Kollegen, und ich kann sagen, das tun sie auch, dass man da sofort hingeht und sagt, Mensch, Frau Meier, was ist passiert? Ich merke schon, da hat sich irgendwas verändert. Und deswegen müssen wir wissen, was sagen die Leitlinien? Was ist überhaupt wissenschaftlich belegt? Denn unsere Patienten machen ja nebenbei ganz, ganz viel. Die holen sich ja nicht nur das Rezept aus der Apotheke, nein, die gehen ins Netz, gehen ins Reformhaus, zu Heilpraktikern, ist alles legitim. Was ich erwarte, und das fordere ich auch wirklich so ein, dass wir wissen, was sie machen. Nicht, um es ihnen zu verbieten, das steht uns gar nicht zu. Aber ich möchte es wissen, was sie tun, um dann zu gucken, gibt es eine Wechselwirkung? Oder sage ich, wissen Sie, Sie müssen da nicht 65 Euro für ein Medikament rauswerfen, was eigentlich unterm Strich gar nichts bringt. Dann sage ich lieber, gehen Sie in Hamburg an die Alsterperle, gehen Sie mit Ihrem Mann spazieren, trinken Sie ein Glas Rotwein, da haben Sie viel mehr von Lebensqualität. Das ist für mich das Spannende.
Ja.
Und das geben wir unseren Kollegen mit. Und das wird auf so einer Session natürlich dann auch so erzählt.
Spricht mir aus der Seele.
Sie lachen.
Spricht mir komplett aus der Seele. Ja. Ich habe das gleiche Credo wie Sie. Ja, die Patienten dürfen im Prinzip erstmal alles machen. Die sollen es mir nur sagen. Und so als grobe Leitlinie habe ich für mich, wenn wir sicher sind, dass es nicht schadet, und dazu gehört auch der Schaden am Geldbeutel, dann dürfen sie es gerne machen. Und ansonsten, wenn man es nicht weiß oder es eher schädlich ist, dann eher nicht. Ja.
Das ist eine Ausnahmesituation für Patienten. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin Gott sei Dank noch keine Betroffene. Ich wüsste gar nicht, wie ich reagiere, wenn ich plötzlich davor stehe. Ich würde auch gucken, was kann ich für mich noch Gutes tun.
Ne? Das ist ja das Problem. Ne? Die haben ja, wenn man Patienten so auf Station, ich habe ja da lange auf der Leukämiestation auch gearbeitet, dann werden die ja 8 Wochen eingebucht. Man kann so richtige Phasen definieren. Ne? Das erste ist die komplette Hilflosigkeit, Verlust jeglicher Selbstwirksamkeit. Ne? Und dann erarbeiten die Patienten sich dann Stück für Stück wieder ganz kleine Bereiche, Bereiche, wo sie Kontrolle haben. Und wenn es nur das Mittagessen ist, weil das sind Dinge, die sie irgendwie kontrollieren können. Ja? Und das ist, glaube ich, auch der Keim, warum so viele Over-the-Counter-Medikamente oder andere Supportivpräparate genommen werden, weil das denen ein Gefühl der Selbstwirksamkeit wieder vermittelt. Ne? Aber das ist ein Problem und deswegen, ich sage denen auch immer, lassen Sie Dinge weg, die Sie nicht mögen, machen Sie mehr Dinge, die Sie mögen und dann ist das doch wunderbar. Ja.
Also halten wir fest, Lebensqualität und Bescheid sagen, was man noch an weiteren Mitteln einnimmt.
Transparenz, ne? Ich glaube, Transparenz ist das Schlagwort.
Ne, und das schafft ja auch wiederum Vertrauen. Wenn Patienten uns etwas erzählen, sind wir ja nicht diejenigen, die sagen, geht nicht, dürft ihr nicht, macht ihr nicht. Nein, zu sagen, okay, schön, dass Sie es mir erzählt haben. Wir gucken mal, was für Wechselwirkungen es ergibt. Und wollen wir nicht mal schauen, gemeinsam was anderes für Sie zu finden, um zum Beispiel Ihre Fatigue besser in den Griff zu kriegen. Mhm. Fatigue, ja, es ist Lebensqualitätsbeeinträchtigung. Mhm. Da brauchen Sie keine Medikamente nehmen. Da heißt es, so wie gestern Abend in unserer letzten Session, Bewegung. Und dafür muss man Patienten mobilisieren, aber in kleinen Schritten.
Mhm. Ja. Ich kenne auch keinen Patienten, wo man gesagt hat, das ist vielleicht ungünstig für die Therapie, der dann gesagt hat, ich mache es trotzdem. Kann ich mich nicht erinnern.
Ja.
Also, ne, die finden das gut, wenn man sie ernst nimmt in dem Bestreben, da selbstwirksam was zu tun. Und da findet man in der Regel auch gemeinsam immer eine gute Lösung.
In einer weiteren Session habe ich gelesen, geht es um onkologische Pflege und Digital Health. Können Sie beide hierzu einen Ausblick geben?
Ja, Digitalisierung und in einem Atemzug Artificial Intelligence ist ja etwas, was unglaublich medienwirksam Einhalt hält in der Therapielandschaft. Und die Praxis ist aber leider trotzdem, dass ich immer noch mit einem Computerprogramm arbeite, was 25 Jahre alt ist, so muss man sagen. Mhm. Ich glaube, da, wo Gelder hinterstehen, gerade wenn die Industrie Interesse hat an großen Datenmengen und so weiter, da kriegen wir das hin, dass wir Daten sammeln und auch zugunsten der Patienten auswerten können. So im Bereich Lungenkrebs ist, glaube ich, das CRISP-Register da ein gutes Beispiel. Mhm. Ansonsten muss ich ehrlicherweise sagen, ist bei mir im praktischen Alltag eine digitale Revolution überhaupt nicht angekommen. Und es wäre dringend notwendig, es wäre dringend notwendig, aber wie das häufig so ist, stehen die üblichen Verdächtigen im Raum, die das verhindern. Das sind Gelder, das sind Datenschutzbelange, möglicherweise auch der fehlende Willen, da irgendwie was zu ändern. Und deswegen, ich finde, da ist viel notwendig und wenig passiert bisher im Alltag.
Dem schließe ich mich an. Digitalisierung, als das vor Jahren zum ersten Mal ein Schlagwort war, war auch mal ein Thema auf dem Deutschen Krebskongress, haben viele meiner Kollegen, und ich gestehe es, mir ging es nicht anders, habe ich gedacht, oh Gott, Digitalisierung, dann sind wir gar nicht mehr gefragt, gerade im niedergelassenen Bereich, wenn das alles per Digitalisierung geht. Mittlerweile muss ich Ihnen sagen, auch so wie der Kollege eben, wir müssen gar keine Angst mehr haben, weil das bestimmt noch Jahrzehnte dauert, bis das bei uns angekommen ist. Wo ich ein Problem sehe, alles, was jetzt auf den Markt kommt, auch wenn es um Nebenwirkungsmanagement-Apps für unsere Patienten geht, ist ja alles super toll, dass es sowas gibt, aber wer wertet das dann aus? Und das kommt dann wieder dazu, dass es zu einer Arbeitsbelastung der onkologischen Pflege kommt, die eigentlich ins Gespräch mit dem Patienten gehen möchte, ihre ursächlichen Aufgaben, die sie eigentlich haben, am Patienten, mit dem Patienten und nicht eine App auswerten. Vielmehr ist das Gespräch. Was höre ich zwischen den Zeilen? Und das kann mir eine App nicht sagen. Wir werden nicht drum rumkommen. Irgendwann wird das ja mal auf uns alle einströmen, aber bis dahin läuft noch viel Wasser den Berg hinunter.
Okay. Dann habe ich noch eine abschließende Frage an Sie beide. Was passiert denn bei Ihnen nach so einem Kongress? Also wie kann das Gelernte in die Praxis umgesetzt und auch weitergegeben werden?
Ja, also so wie ich mich selbst und auch die meisten Kollegen kenne, die an universitären Zentren arbeiten, da ist man eigentlich sehr liberal dabei, dass man Neugelerntes in die Tat umsetzt. Und mein Gefühl ist eigentlich, dass man möglicherweise da eher sogar ein bisschen bremsen muss. Ne? Also wenn Therapiestrategien geändert werden, weil irgendwer eine ex-post-explorative Analyse gemacht hat, wo irgendwas rausgekommen ist, da ist es vielleicht ja auch gar nicht richtig, dass wir dann Therapiestrategien diesen Ergebnissen anpassen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass zumindest an den universitären Zentren da eine Müdigkeit herrscht, neue Dinge auszuprobieren. Ich glaube, das Problem, was wir haben, zumindest was die Behandlung von Lungenkrebs anbelangt, ist, dass wir in der Spitzenmedizin an den Unikliniken fast schon inselbegabt weit fortgeschritten sind, was die Therapiestrategien anbelangt, auf wirklich hohem akademischen Niveau, was sich auch international sehen lassen kann, zweifelsohne. Und sie müssen eigentlich nur 20 Kilometer weiter von ihrem universitären Zentrum wegfahren und gehen da in das erste Krankenhaus der mittleren Versorgungsklasse. Da kommen die Dinge erst 5 bis 10 Jahre später an von dem, was wir eigentlich machen wollen. Und ich glaube, da ist die Herausforderung, dass wir Spitzenmedizin, die wir haben, sehr schnell und sehr zügig flächendeckend in die Peripherie tragen. Mhm. Und da gibt es natürlich politische Bestrebungen, das zu tun. Aber das liegt am Ende des Tages dann auch an einzelnen Leuten, an einzelnen Zentren, wie gut sie mit den umliegenden Häusern kooperieren. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung. Ja.
Wie sieht das bei Ihnen aus? Was machen Sie am Montag, Frau Paradies?
Also ich sage immer, nach dem Kongress ist vor dem Kongress. Wenn wir den beendet haben, werde ich am Sonntag komatös nach Hamburg fahren, werde alles nachwirken lassen, werde gucken, wie ich dann meinen Montag gestalten werde. Sicherlich kein PC, kein Telefonat, einfach nur für mich sein. Vielleicht gehe ich ins Alstertal eine Runde spazieren. Wir werden schauen. Aber jetzt ganz ehrlich, nach dem Kongress ist vor dem Kongress. Ich bin ja auf ganz vielen Sessions, höre natürlich, wo der Schuh drückt bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Von daher ist es meine Aufgabe, auch als Vorstandssprecherin zu gucken, wie kann ich das, was hier gesagt worden ist, das hat der Kollege eben auch gesagt, wie kann ich das in die Flächenländer mit reinbringen? Denn die großen Zentren, die großen Schwerpunktpraxen sind gut organisiert. Aber wir haben ja auch Flächenländer, wo das eben ganz, ganz anders aussieht. Also ist meine Aufgabe, als KOG-Vorstandssprecherin zu gucken, wen ich hier als Kooperationspartner finden kann, der zum Beispiel auch Fort- und Weiterbildung für onkologische Pflege ambulant und stationär anbietet. Denn alles, was unsere ärztlichen Kollegen ja wissen und tun und machen, ist super toll. Aber wir haben ja andere Baustellen. Aber um diese Baustellen bearbeiten zu können, brauchen wir auch das Wissen. Was passiert bei einer Kombinationstherapie beim Bronchialkarzinom? Was passiert bei der Immuntherapie? Ich habe es vorhin schon gesagt. Und das sehe ich für mich persönlich als meine Aufgabe an, das aufzuarbeiten. Wir haben im September den KOK-Jahreskongress. Da geht es weiter. Ja, und so dreht sich die Uhr auch immer weiter. Also mir wird nicht langweilig, so würde ich mal sagen.
Dann vielen Dank für das Interview zum Thema Krebskongress zur onkologischen Pflege und zum Lungenkarzinom. Ich wünsche Ihnen dann noch spannende Kongresstage.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein durfte. Ja.
Und Sie, liebe Pflegekräfte, finden wie gewohnt weitere Informationen zur onkologischen Pflege auf pflege-onkologie.de. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder zugehört haben bei Pflege für die Ohren, Ihrem Pflege-Onkologie-Podcast von Bristol Myers Squibb. Ich bin Janina Dreis und verabschiede mich heute live vom Deutschen Krebskongress. Bis bald.
Das war Pflege für die Ohren. Der Podcast rund um die onkologische Pflege.